Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Meine Akkus, die laden sich nicht mehr so schnell auf. Und das muss ich leider auch für mich eingestehen, dass mir meine Kraft ausgeht.
Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Sie hört auf. Sie hat heute ihren Rücktritt angekündigt. Es ist ein Schritt, der für ihre Partei, für die SPD, zu einem dramatischen Zeitpunkt kommt. Wir bekommen gleich Einzelheiten und eine genauere Analyse. Wir hören außerdem, worum es heute ging beim Besuch von Wladimir Putin in Nordkorea. Und wir haben natürlich auch das hier. Deutschland steht vorzeitig im Achtelfinale der Europameisterschaft nach dem 2:0 gegen die Mannschaft aus Ungarn. Warum es gerade so gut läuft für das deutsche Team und wie die anderen Spiele heute gelaufen sind, darüber berichten wir ausführlich in etwa einer halben Stunde. Es ist eine Zäsur, die da heute stattgefunden hat in der SPD. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sie hat ihren Rücktritt angekündigt und mit Alexander Schweizer steht auch schon ein designierter Nachfolger fest. Malu Dreyer, eine der beliebtesten Politikerinnen in Deutschland, und sie nennt einen ganz klaren Grund für ihre Entscheidung. Der Job habe ihr immer mehr abverlangt. Einzelheiten von Gernot Ludwig.
Ministerpräsidentin Dreyer hat ihren Rückzug damit begründet, dass ihr nach rund 11 Jahren im Amt die Kraft zum Weitermachen fehle.
Leider muss ich für mich feststellen, dass diese Kraft endlich ist. Dass all das, was ich an mich an Anspruch stelle und was ich auch glaube, was man einbringen muss in ein solches Amt, dass ich diese Energie nicht mehr ganz so habe, wie ich sie einmal hatte. Wenn ich früher wusste, es war ein harter Tag, es ist eine harte Woche, ein harter Monat, dann musste ich einmal schlafen und dann ist es auch wieder gut. Und leider hat sich das sehr bei mir verändert.
Das habe sie besonders in den vergangenen Wochen des Europa- und des Kommunalwahlkampfs mit vielen Terminen gemerkt. Deshalb sei zuletzt in ihr die Entscheidung gereift, das Amt abzugeben. Die Oppositionsparteien im Rheinland-Pfälzischen Landtag reagieren überwiegend mit Anerkennung. Der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Wefelscheid.
Malu Dreyer hat ja gesagt, dass die Kraft bei ihr nicht mehr ausreicht, das Amt auszuüben. Das zollt meinen größten Respekt. Wir kennen auch andere Politiker, die kleben am Stuhl. Hier hat sie das Amt im Blick und das kann man nur hoch einschätzen. Es gibt viele Menschen, die sich auch an ihr orientiert haben. Sie hat gekämpft und damit war sie Vorbild auch für viele Menschen im Land.
Anerkennung auch vom CDU-Oppositionschef Schnieder.
Ich danke Malu Dreyer für ihren Dienst für das Land und ich wünsche ihr persönlich und auch im Namen der gesamten CDU-Landtagsfraktion alles Gute, vor allen Dingen gesundheitlich. Die SPD verliert nun eine Integrationsfigur. Ihr Rücktritt ist konsequent und verantwortungsvoll.
In einem deutlich anderen Tonfall dagegen die Reaktion des AfD-Fraktionsvorsitzenden Bollinger.
Das Versagen von Malu Dreyer zuletzt bei der A-Flut hat ihr Ansehen und das Ansehen ihres Amtes schwer beschädigt. Der Rücktritt ist überfällig.
Nachfolger der 63-jährigen Dreyer soll der 50-jährige Arbeits- und Sozialminister Schweizer werden.
Für einen rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten ist das etwas, was nicht so oft vorkommt, dass es Wechsel an der Spitze von Regierung und auch Partei kommt. Und wenn wir das machen, dann machen wir es so, wie wir es auch heute Ihnen zeigen. Gemeinsam, geschlossen und vor allem freundschaftlich.
Wer Schweizer als Arbeits- und Sozialminister folgen soll, ist noch unklar. Eine Kabinettsumbildung in der Ampel aus SPD, Grünen und FDP ist laut Schweizer nicht geplant.
Ich stehe für diese Koalition und ich stehe auch politisch hinter dieser Koalition. Ich möchte sie nicht nur fortsetzen, sondern ich möchte, dass wir weiter so arbeiten, dass wir im Jahre 2026 vor die Wählerinnen und Wähler treten können und sagen, wir möchten in dieser Regierungskonstellation gerne auch weitermachen.
Die Wahl von Alexander Schweizer zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz soll voraussichtlich am 10. Juli im Landtag stattfinden.
Malu Dreyer, also die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und ihr angekündigter Rücktritt. Lars Hennemann ist Chefredakteur der Rheinzeitung in Koblenz. Er hat Malu Dreyer viele Jahre lang beobachtet und viele Gespräche mit ihr geführt. Ich habe ihn heute Abend kurz vor dieser Sendung gefragt, ob ihn diese Entscheidung zum Rücktritt heute überrascht hat.
Ja, sie hat mich insofern überrascht, weil sie so lange geheim gehalten worden ist. Wann immer der Entschluss gefallen ist, ist relativ wenig bis gar nichts durchgesickert. dass die SPD, dass Malu Dreyer ein Zeichen setzen musste, aus meiner Sicht, war überfällig. Deswegen hat es mich, wie gesagt, in der Schnelligkeit der Nachricht überrascht, von der Tendenz her und vom Ergebnis her nur teilweise.
Warum war das überfällig?
Wenn Malu Dreyer überhaupt noch und mit ihr die gesamte SPD einen Zeitpunkt hätte abwarten wollen und offensichtlich auch abgewartet hat, wo man nochmal die Wahlchancen für 2026, wenn turnusgemäß die nächste Landtagswahl ansteht, hätte wählen wollen, dann muss man das jetzt tun. Und so gesehen, bei allen persönlichen Gründen, mir geht die Kraft aus, was ich absolut hier nicht in Abrede stellen möchte, hat das auch eine zweite Ebene. Wir haben heute auch nochmal die wirklich begnadete Taktikerin und Machtpolitikerin Malu Dreyer erlebt, die am Ende immer auch zuerst an ihre Partei denkt und das Bestmögliche für sie rausholen möchte. Und auch das haben wir heute erlebt.
Die SPD, ihre Partei, die steckt ja gerade, kann man vielleicht so sagen, etwas in einer programmatischen Sackgasse. Auch die Wahlergebnisse werden immer dürftiger. Hat dieser Rücktritt auch etwas zu tun mit dieser Krise von Malu Dreyers eigener Partei?
Mit Sicherheit ein Stück weit. Wenn man Malu Dreyer als Ministerpräsidentin einer Ampelkoalition betrachtet, die ja im Gegensatz zur Berliner Ampel wirklich gut und auch mit Ergebnissen funktioniert, bei allem, was man auch in einzelnen Politikfeldern kritisieren kann. Wenn man dann sieht, dass es aber gleichzeitig nicht gelungen ist, dieses Mainzer Modell, so möchte ich das mal nennen, diesen Geist aus Mainz auch nach Berlin zu bringen. Teilweise überschneidet sich das ja sogar ein Personen, Volker Wissing beispielsweise, der früher in Mainz, als er noch Landesminister war, eben auch mit Dreyer zu tun hatte. Wenn man dann sieht, dass es nicht möglich gewesen ist, diesen guten oder zumindest pragmatischen Mainzer Geist auch im Umgang miteinander nach Berlin zu exportieren, dann hat das mit Sicherheit auch mit den bundespolitischen Zeitläufen zu tun.
Was hat denn die SPD-Politikerin Malu Dreyer so viel besser gemacht als ihre Parteikollegen in Berlin?
Wenn man in der Landesregierung, und da gibt es naturgemäß auch Themen, die kompliziert sind oder die vielleicht auch mal schrittig sind, wenn man da Dinge klären musste, die auch erstmal geklärt werden mussten, hat man das so gut wie immer hinter verschlossenen Türen gemacht. Und danach war man sich einig und hat die Ergebnisse durchgetragen und versucht umzusetzen und nicht auf offener Bühne einen Streit oder eine heftige Debatte aufgeführt und anschließend Vorschläge wieder zurückgenommen, kassiert, umgemodelt, bis das keiner mehr verstanden hat. Es ist sehr, sehr viel geräuschloser in Mainz gelaufen als in Berlin.
Das ist ja tatsächlich der Eindruck, den man sehr häufig von Malu Dreyer gewonnen hat in den letzten Jahren, dass sie sehr viel geräuschlos macht, durchaus auch etwas, ich sag jetzt mal, sanftmütiger auftritt. Gibt es denn auch eigentlich ein anderes Gesicht von Malu Dreyer? Kann sie auch zocken?
Das kann sie. Sie ist, glaube ich, tatsächlich zum einen so empathisch, so warmherzig, wie sie oft herübergekommen ist. Dazu musste sie sich nicht verstellen, meiner Meinung nach. Also sehr, sehr gut im Umgang mit Menschen, sehr, sehr gut im Adressieren von Themen. Das ist sie, das war nicht gespielt, das war echt. Sonst wäre auch ihre hohe Beliebtheit bei den Menschen im Land und darüber hinaus kaum erklärbar. Aber darüber hinaus ist sie auch eine sehr, sehr kühle, reflektierte Strategin. Sie hat tatsächlich zwei Gesichter.
Herr Hennemann, dann lassen Sie uns kurz auf Ihre Amtszeit gucken, vielleicht auf ein paar Punkte, die möglicherweise bleiben werden. Da ist natürlich zum einen diese Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und das Krisenmanagement, was damals nach Meinung vieler absolut desolat verlaufen ist. Wie sehr hängt Malu Dreyer diese Katastrophe von damals nach?
Na gut, sie hat es ja heute auch selbst als Zäsur in ihrem persönlichen und politischen Leben bezeichnet, die sie auch viel Kraft gekostet habe. Das ist auch meine Einschätzung und bis heute wirft ihr persönlich niemand Fehler im akuten Krisenmanagement, in der Katastrophennacht vor. Aber beginnend mit dem Tag danach, mit dem Aufräumen im wörtlichen und übertragenen Sinn, haben sich eben Fehler, haben sich Fehleinschätzungen, hat sich aber auch eine Haltung manifestiert, die tatsächlich mit Malu Dreyer als Ministerpräsidentin auch, wie es so schön heißt, nach Hause geht. Sie hat es bis heute nicht fertiggebracht, sich tatsächlich zu entschuldigen für die ein oder andere Fehleinschätzung, für alles, was passiert ist und was danach im Umgang mit der Aufarbeitung hätte besser laufen können. Das nehmen ihr viele Menschen sehr, sehr übel bis heute. Und die Tatsache, dass sie es nicht fertiggebracht hat, das Wort Entschuldigung über die Lippen zu bringen, das habe auch ich persönlich ehrlich gesagt nicht verstanden. Und darin und auch mit der Kommunikation, die Landesregierung war lange, lange sehr weit weg von den Menschen im Ahrtal, hat technokratisch kommuniziert, Menschen mit teilweise wirklich komplexen Formularen überzogen, wo einfach konkrete Ansprache und Hilfe erforderlich gewesen wäre. Da konnte man schon eine gewisse Bürgerferne, eine Entrücktheit erkennen, die für Malu Dreyer, aber auch für ihre Partei und Teile ihrer Landesregierung doch eher untypisch war.
Und heißt das, wenn sie jetzt geht, dass das durchaus wieder Chancen eröffnet für die Opposition, vor allem für die CDU, das Amt des Ministerpräsidenten nochmal zu übernehmen?
Na gut, das macht die CDU ja nicht mit sich alleine ab. Man hört ja und liest da und kann das ein oder andere annehmen. Wer denn nun den Hut da in den Ring werfen möchte oder in den Ring werfen könnte? Aber es hat natürlich auch viel zu tun mit dem offenbar designierten Nachfolger Alexander Schweizer.
Was können Sie uns denn über den sagen? Der ist ja jetzt bundespolitisch nicht unbedingt bekannt. Was ist das für ein Politikertyp?
Gut, also er muss ja auch gar nicht bundespolitisch bekannt sein. Das war Malu Dreyer lange, lange auch nicht. Und auch Malu Dreyers Entscheidung ist zumindest meiner Meinung nach heute ja im Wesentlichen landespolitisch zu lesen. Für die Bundespartei ist das ja nicht unbedingt ein guter Zeitpunkt, wenn nach dieser desaströsen Europawahl jetzt auch noch eine der beliebtesten Landespolitikerinnen sagt, ich trete von meinem Amt zurück. Mhm. Schweizer ist sehr, sehr gut vernetzt in der Partei. Er war Fraktionschef, er war Juso-Chef im immer noch sehr wichtigen Bezirk Pfalz. Er ist aber auch darüber hinaus anerkannt und beliebt. Und wenn man sich die Konstellation vor Augen führt, die sich jetzt insgesamt hier abzeichnet, also wir reden ja nicht nur über Alexander Schweizer, wir reden auch über den bevorstehenden Abgang von Roger Lewins als Parteivorsitzenden. Ihm soll Doris Betzing-Lichtentäler nachfolgen. Da sind auch der Süden und der Norden des Landes gut miteinander vereint. Also das Tableau, was die SPD uns hier noch einmal präsentiert, das ist durchaus stabil und erfolgsversprechend.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Lars Hennemann. Er ist der Chefredakteur der Rheinzeitung in Koblenz. Herr Hennemann, vielen Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank.
23:23 Uhr, Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Die Politik in Berlin, die steuert auf die Sommerpause zu und es droht in diesen letzten Wochen ein bekanntes Szenario in der Vorferienzeit. Ein handfester Krach nämlich um den nächsten Bundeshaushalt. Noch immer gibt es in der Ampelkoalition keine Einigung darüber, wie viel Geld im nächsten Jahr ausgegeben werden darf und wie viel Geld überhaupt zur Verfügung steht. Nach wie vor stellen sich da einige Ministerinnen und Minister quer. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP hat deshalb heute noch einmal deutliche Worte gefunden. Und zwar hier bei uns im Deutschlandfunk. Frank Capellan berichtet.
Es könnte doch wieder länger dauern. Der Finanzminister will einiges erreichen bei den Haushaltsberatungen. Olaf Scholz steht zwar eigentlich im Wort. Bis zur Kabinettssitzung am 3. Juli soll der Streit um den Etat 2025 beigelegt werden. Doch im Deutschlandfunk-Interview bereitet der FDP-Chef das Land schon einmal darauf vor, dass die Hängepartie noch länger dauern könnte.
Entscheidend ist aber eine gute Lösung und keine schnelle. Es geht nicht nur um den Etatentwurf für das Jahr 2025, sondern ausdrücklich auch um Maßnahmen für eine Wirtschaftswende. Deshalb brauchen wir am Arbeitsmarkt, bei der Bürokratie, in der Energiepolitik und auch im Steuerrecht Maßnahmen, die unser Land wirtschaftlich wieder auf den Erfolgspfad führen.
Aus Sicht der Sozialdemokraten kann es sich die Bundesregierung allerdings kaum erlauben, das Thema Haushalt vor der Sommerpause nicht abzuräumen. Die Abgeordneten wollen die Haushaltsvorschläge nicht wieder im Hauruck-Verfahren beraten müssen, so wie es beim laufenden Etat der Fall war, als die Mittel für 2024 erst im Januar vom Bundestag abgesegnet wurden. Katja Mast, Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, pocht daher auf den verabredeten Zeitplan.
Das Kabinett hat den Termin 3. Juli genannt. Daran halten sich ja auch alle Kabinettsmitglieder. Davon muss ich ausgehen und will ich auch ausgehen. Und es ist auch notwendig, dass wir gute parlamentarische Beratungen haben, weil der Haushalt wird ja Ende November beschlossen im Deutschen Bundestag. Wir sind der Haushaltsgesetzgeber, wir Abgeordnete. Und deshalb brauchen wir einfach auch die notwendige Zeit.
Doch wie will der Kanzler das hinbekommen, wenn nicht einmal klar ist, wie viel Geld wirklich fehlt? Die Zahlen gehen weit auseinander. Das einige Ministerien Mehrbedarf angemeldet haben, statt zu kürzen, hat Lindner verärgert.
Von daher ist die Lücke zwischen 20 und 50, je nachdem, was ich alles rechne.
Otto Fricke, Lindners Haushälter im Bundestag, nennt Zahlen, die irritieren, ob 20 oder 50 Milliarden Euro fehlen. Das müsste sich doch eigentlich beziffern lassen. Der Liberale aus dem Haushaltsausschuss wiegelt ab und nennt ein Beispiel.
Wir haben eine Mehrforderung im nächsten Jahr in Höhe von 10 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds, weil wir bei der EEG-Umlage aufgrund der Unterschiede zwischen versprochenem Preis und dem Preis, den es am Markt gibt, hier über den Haushalt helfen müssen. So, wie hoch der aber genau sein wird, wissen wir nicht. Es sind zu viele Dinge, die unklar sind. Das wäre, wie wenn ich jetzt Sie fragen würde, wissen Sie schon ganz genau, wie viel Sie im nächsten Jahr a. netto verdienen werden und b. netto ausgeben werden.
So der FDP-Abgeordnete in der Deutschlandfunksendung zur Diskussion. Gerade den linken Sozialdemokraten sind solche Rechnereien allerdings fast schon einerlei. Sie fürchten Kürzungen im Sozialbereich, etwa beim Bürgergeld, die der Finanzminister auch heute wieder einfordert. An der Schuldenbremse jedenfalls ist mit ihm nicht zu rütteln.
Wir erfüllen ja nicht die Maßgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Mit 64% Schuldenquote sind wir oberhalb der 60, die erlaubt sind. Da zeigt sich ja, wie wichtig es ist, dass Deutschland der Stabilitätsanker auch in Europa bleibt, wegen der Entwicklungen zum Beispiel in Frankreich, aber auch der fiskalischen Lage in Italien.
Allerdings, die EU-Kommission rügt Deutschland wegen fehlender Investitionen. Mehr ausgeben und mehr sparen. Ob und wie sich das bis zum 3. Juli unter einen Hut bringen lässt, das bleibt weiterhin fraglich.
Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio über die Haushaltsdebatte in der Ampelkoalition. Wladimir Putin ist in Europa und in vielen Teilen der Welt inzwischen isoliert. In Nordkorea dagegen hat sich der russische Machthaber heute feiern lassen. Putin zu Besuch in Pjöngjang. Es war ein Zusammentreffen, bei dem es um deutlich mehr ging als eine zelebrierte Männerfreundschaft. Katrin Erdmann mit ihren Beobachtungen.
Nach wenigen Stunden Schlaf steht Putin schon wieder auf der Matte, oder besser gesagt dem roten Teppich, wird mit allen Ehren begrüßt. Die TV-Moderatorin überschlägt sich fast vor Begeisterung. Dann ziehen sich die beiden Herren, der eine gerade mal 40, der andere leicht über 70, zu einem Gespräch zurück. Das war eigentlich für eine Stunde geplant gewesen, dauerte dann laut Medienberichten aber zwei. Der Gast, der bei seinem letzten Besuch vor 24 Jahren noch mit Kims Vater verhandelte, lobt erst einmal die gemeinsamen Beziehungen. Russland und Nordkorea verbindet seit vielen Jahrzehnten eine starke Freundschaft und enge nachbarschaftliche Beziehung. Die Verbindung zwischen unseren Ländern beruht auf den Grundsätzen der Gleichheit und der gegenseitigen Achtung der Interessen des jeweils anderen. Machthaber Kim Jong-un raunt mit Whisky-Stimme zurück, lobt sich dabei indirekt gleich ein bisschen selbst, dass ihm der Coup gelungen ist, Putin nach Nordkorea zu holen. Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind auf dem höchsten Stand, sogar unvergleichbar mit den Beziehungen zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Sowjetunion. Und ich denke, dass der Besuch des Genossenpräsidenten in Pjöngjang eine Gelegenheit bieten wird, das Fundament der innigen Freundschaft zwischen unseren Völkern zu festigen. Und weil kleine Geschenke bekanntlich die Freundschaft erhalten, brachte Wladimir Jong-un auch gleich ein schönes Auto mit. Eine Limousine made in Russia. Kim könnte sich mit etwas revanchieren, was er schon mal geliefert haben soll. Munition und Waffen für Putins Angriffskrieg in der Ukraine. Kim unterstützt den Krieg. Die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea schätzt die Rolle und die Aufgabe der mächtigen Russischen Föderation bei der Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität und des Gleichgewichts in der Welt und unterstützt voll und ganz die spezielle Militäroperation der russischen Regierung in der Ukraine zum Schutz ihrer Souveränität, ihrer Interessen und der Stabilität ihres Territoriums. Balsam für die Seele Putins dürfte das sein, der international genauso isoliert ist wie sein Gegenüber. Er schätze die konsequente und unveränderte Unterstützung Kims sehr, auch in Bezug auf die Ukraine, wendet sich Putin direkt an den Diktator auf der anderen Seite des langen Tisches. Gerade im Kampf gegen die imperialistische Hegemonialpolitik der USA und ihrer Satelliten gegen die Russische Föderation. Bevor sich Putin wieder auf den Weg zu seinem Privatjet machte, unterzeichnet er dann mit Kim noch ein Abkommen zur strategischen Partnerschaft. Kim wird dabei von seiner Schwester assistiert. Putin und Kim erklären beide, die Vereinbarung sei defensiver Natur.
Soweit der Bericht von Katrin Erdmann zum Besuch von Wladimir Putin in Nordkorea. Wir machen jetzt um 23.31 Uhr erstmal weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Und da geht es erstmal um die Lage in Israel an der Grenze zum Libanon und um die wachsenden Unstimmigkeiten zwischen der israelischen und der amerikanischen Regierung aufgrund dieses Konflikts. Jan-Christoph Kitzler.
Die Spannungen zwischen Israel und den USA treten ausgerechnet beim heiklen Thema der Waffenlieferungen immer offener zutage. In einer Videobotschaft hat Israels Ministerpräsident Netanyahu gesagt, es sei so wörtlich unverständlich, dass die USA Waffen und Munition für Israel zurückhielten. Aus dem US-Außenministerium hieß es dazu, es werde lediglich eine Lieferung schwerer Bomben geprüft, weil es die Sorge gebe, dass sie in dicht besiedeltem Gebiet eingesetzt würden. Ansonsten wisse man nicht, wovon Netanyahu spreche. Ein Treffen zwischen Regierungsvertretern beider Länder zur Bedrohung durch den Iran wurde von den USA abgesagt. Die Spannungen fallen in eine Zeit, in der sich Israel offenbar auch auf eine Offensive im Libanon vorbereitet. Das Militär habe die Einsatzpläne dafür genehmigt, hieß es in einer Mitteilung der israelischen Streitkräfte. Eine politische Entscheidung über einen solchen Einsatz ist aber noch nicht gefallen. Zurzeit ist der US-Vermittler Amos Hochstein in der Region und versucht, eine diplomatische Lösung zu erreichen. In den letzten Wochen waren fast täglich Raketen, Granaten und Drohnen von der Hisbollah-Miliz in Richtung Israel gefeuert worden. Israel greift immer wieder zahlreiche Ziele im Libanon an. Auf israelischer Seite hat es seit dem 7. Oktober im Norden 25 Tote und große Schäden gegeben. Im Libanon wurden mehr als 400 Menschen getötet, davon viele bewaffnete Kämpfer, aber auch Zivilisten. Auf beiden Seiten der Grenze sind mehrere hunderttausend Menschen evakuiert.
Viele gläubige Muslime reisen in diesen Tagen nach Saudi-Arabien zur großen Pilgerfahrt nach Mekka. In dem Land herrscht allerdings eine immense Hitzewelle. Mehr als 900 Pilger sind wegen der hohen Temperaturen bereits gestorben. Und viele Familien suchen verzweifelt nach ihren Angehörigen. Heiko Wirz.
Nach Angaben des Saudischen Zentrums für Meteorologie wurden in der großen Moschee am Montagmittag 51,8 Grad Celsius gemessen. An weiteren heiligen Stätten in der Umgebung herrschten ähnlich hohe Temperaturen. Die Behörden riefen Gläubige dazu auf, Sonnenschirme zu tragen und sich zur besonders heißen Mittagszeit nicht draußen aufzuhalten und genügend Wasser zu trinken. Vergangenes Jahr nahmen rund 2 Millionen Pilger an der Wallfahrt in Saudi-Arabien teil, die zu den 5 Grundpflichten des Islam gehört. In den vergangenen Jahrzehnten kam es zu mehreren großen Tragödien mit jeweils hunderten Todesopfern durch Gedränge. Studien zeigten, so die Nachrichtenagentur Reuters, Pilger setzen sich angesichts steigender Temperaturen infolge des Klimawandels bei der Wallfahrt im sowieso schon trockenen Saudi-Arabien einer extremen Gefahr aus.
In Südafrika wurde heute Präsident Ramaphosa zu einer weiteren Amtszeit vereidigt. Greta Hirsch.
Ramaphosas Partei, der Afrikanische Nationalkongress, verlor bei den Parlamentswahlen vor 3 Wochen zum ersten Mal in der Geschichte des demokratischen Landes die absolute Mehrheit. Zwar war der ANC mit 40,2% der Stimmen stärkste Partei, verlor im Vergleich zu den letzten Wahlen aber 17 Prozentpunkte und muss nun koalieren. Die Koalition schließt die wirtschaftsliberale Partei Democratic Alliance, die nationalistische Zulu-Partei Inkatha Freedom Party und mehrere kleine Gruppierungen ein.
Und an den deutschen Börsen ging es heute unter anderem um 2 Firmen, die ihre Schwierigkeiten haben mit der schleppenden Energiewende und die deshalb federn lassen müssen. Jan Plate.
Beim Solartechnikzulieferer SMA Solar aus dem hessischen Niestetal bei Kassel lahmt das Geschäft mit privaten Firmenkunden. Der Auftragseingang ziehe noch nicht an, weil Installateure und Händler immer noch auf vollen Lagern sitzen würden, heißt es. SMA Solaraktien sind um 31% eingebrochen. Im DAX hat der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius 14% eingebüßt. Händler konnten keinen konkreten Auslöser ausmachen. Der Konzern kämpft aber mit einer anhaltend schwachen Nachfrage aus China. Der DAX hat kleine Verluste von 0,25% verzeichnet und den Handel bei 18.068 Punkten beendet. In den USA war Feiertag, Impulse von der Weltleitbörse Wall Street haben gefehlt. Vielmehr verunsichern Händlern zufolge weiter die angesetzten Neuwahlen in Frankreich und deren mögliche Folgen. Der Pariser Leitindex CAC 40 hat fast 1% abgegeben. Investoren befürchten, dass ein rechtsextremer französischer Premier eine Wirtschaftspolitik mit hohen Ausgaben unter dem Motto Frankreich zuerst verfolgen könnte und damit den Schuldenberg vergrößern könnte. Am Ölmarkt hält sich der Preis für die Nordseesorte Brent mit rund $85 auf hohem Niveau, unter anderem mit der Sorge vor weiter eskalierenden politischen Konflikten.
Soweit der Börsenbericht aus Frankfurt von Jan Plate. Es ist ein Warnsignal aus Brüssel und es kommt zu einem Zeitpunkt, der viele überrascht hat. Die Europäische Kommission hat heute ein sogenanntes Defizitverfahren gegen Frankreich und gegen 6 weitere EU-Mitgliedsländer auf den Weg gebracht. Defizitverfahren, das heißt, diese Länder nehmen aus Brüsseler Sicht zu viele neue Schulden auf und gefährden damit die finanzpolitische Basis der gesamten Europäischen Union. Worum es genau geht und wie es jetzt weitergehen könnte, sagt uns Peter Kapern.
Eigentlich sind es ja schlechte Nachrichten. Gleich 7 Länder der EU sehen einem Defizitverfahren entgegen. Dennoch war die EU-Kommission heute bemüht, einen Hauch von Optimismus zu verbreiten. Die europäische Wirtschaft komme langsam auf Touren, die Zinsen sinken weiter, ebenso wie die Schuldenberge und der Arbeitsmarkt bleibe robust. Trotzdem aber lebten viel zu viele EU-Staaten auf Pump, so Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis.
Belgium, Franz, Italy, Hungary, Malta, Slowakia und Polen.
7 Länder also, gegen die ein Defizitverfahren gestartet wird, weil sie sich mit mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts im vergangenen Jahr verschuldet haben, teilweise sogar mit deutlich mehr als 3%. In Frankreich lag das Defizit bei 5,5%, in Italien sogar bei 7,4%. Und den Prognosen zufolge wird es auch noch länger dauern, bis diese beiden Staaten und die anderen 5 die 3%-Grenze des Stabilitätspaktes wieder einhalten. Weiteren 5 EU-Ländern attestiert die Kommission, dass ihr Verstoß gegen das 3%-Kriterium im vergangenen Jahr nur vorübergehender Natur gewesen sei. Deshalb bleiben sie von einem Defizitverfahren einstweilen verschont. Mit der heutigen Entscheidung beginnt ein neues Kapitel der Stabilitätspolitik. 4 Jahre lang, seit Beginn der Corona-Pandemie, war der Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgesetzt, damit die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaft ankurbeln konnten, auch durch schuldenfinanzierte Programme. In dieser Zeit wuchsen die Schuldenberge stark an. Eine Rückkehr zum alten Stabilitätspakt galt als ausgeschlossen, weil dessen strikte Regeln einige besonders hochverschuldete Mitgliedstaaten wie Italien ökonomisch förmlich erdrosselt hätten. Seit der April nun gilt der reformierte Stabilitätspakt, der den Mitgliedstaaten mehr Zeit zum Schuldenabbau und damit mehr Luft für Investitionen einräumt. Dazu müssen die Mitgliedstaaten aber einen individuellen Plan über den langfristigen Schuldenabbau mit der EU-Kommission vereinbaren.
All member states are recommended to submit their medium-term fiscal structural plans by.
Bis zum 20. September müssen die Mitgliedstaaten ihre Pläne in Brüssel vorlegen, erläuterte Kommissar Gentiloni, und damit beweisen, dass ihre Nettoausgaben in den nächsten Jahren nicht stärker wachsen, als es der neue Stabilitätspakt erlaubt.
With our new governance framework.
Insbesondere für Frankreich und Italien ist das Defizitverfahren durchaus heikel. Unter den in Rom regierenden Rechtspopulisten ist die Abneigung gegen die Brüsseler Stabilitätsregeln tief verwurzelt. Und im laufenden französischen Wahlkampf überbieten sich gerade Rechtsextreme und Linke mit Versprechungen für neue soziale Wohltaten wie höhere Renten und ein niedrigeres Renteneintrittsalter, was das Defizit wohl weiter in die Höhe treiben dürfte. Vorsorglich machte Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis deshalb schon einmal klar, dass die Zeiten zu großer Nachsicht bei der Anwendung des Stabilitätspakts vorbei sind. Mit der lässigen Feststellung, weil Frankreich Frankreich sei, hatte Ex-Kommissionschef Jean-Claude Juncker vor einigen Jahren noch Sanktionen gegen Frankreich wegen einer zu hohen Neuverschuldung abgeblockt. Die Entscheidungen im Rahmen des neuen Stabilitätspaktes würden auf der Grundlage von Fakten getroffen, versicherte Dombrovskis, und nicht mit Blick auf die Größe eines Landes. Auch Deutschland bekam heute kritische Anmerkungen aus Brüssel zugeschickt. Zu wenige Investitionen, eine zu geringe Inlandsnachfrage, das alles gepaart mit wieder wachsenden Exportüberschüssen. Ein wirtschaftliches Ungleichgewicht, das zu Lasten der anderen EU-Staaten gehe, so die Kommission, die Deutschland auffordert, Abhilfe zu schaffen.
Aus Brüssel der Bericht von Peter Kapern. Lange Zeit war es für viele Parteien und auch für Politikerinnen und Politiker undenkbar. Seit einigen Tagen steht die Forderung nun immer häufiger auf der Tagesordnung: gewalttätige Migranten abschieben, auch nach Syrien oder nach Afghanistan. Bundeskanzler Olaf Scholz hat so ein Vorgehen ins Gespräch gebracht. Seit heute debattieren darüber auch die Innenminister der Länder bei ihrer Konferenz in Potsdam. Christoph Richter mit Einzelheiten.
Mittwochabend, kurz vor dem EM-Spiel der DFB-Elf gegen Ungarn, sind die Innenminister der Länder zu ihrer dreitägigen Frühjahrstagung in Potsdam erstmals zusammengetroffen. Und der Gastgeber, Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübken, wird mit einem Tusch begrüßt.
Also so bin ich noch nie begrüßt worden.
Das alles beherrschende Thema der nächsten Tage, die Asyl- und Migrationspolitik. Stübken fordert insbesondere vom SPD-geführten Bundesinnenministerium konkrete Anstrengungen, um schwerkriminelle Straftäter nach Afghanistan und Syrien abzuschieben.
Es geht nicht darum, Asylbewerber, die hier Schutz suchen vor dem Taliban-Regime, abzuschieben. Aber Schwerstkriminelle haben hier in unserem Land nichts verloren. Das ist nicht rechtspopulistisch, das ist rechtsstaatlich.
Eine Forderung, der sich auch die SPD-Innenressortchefs anschließen. Nach Angaben eines Sprechers des Bundesinnenministeriums gegenüber dem Deutschlandfunk sei man mit mehreren Ländern im Gespräch, um Abschiebungen nach Afghanistan möglich zu machen. Mit welchen Ländern konkret, dazu wollte man sich nicht äußern. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, werde ihre Länderkollegen im Laufe der Konferenz über den Stand der Bemühungen informieren, heißt es.
Natürlich hat die Bundesregierung hier eine entscheidende Rolle,
sagt Hamburgs Innensenator Andi Grote. Er ist der Verhandlungsführer der SPD-geführten Länder.
Alles, was ich wahrnehme, ist, dass jetzt sehr praktisch und sehr entschlossen und sehr zügig daran gearbeitet wird, dass es auch passiert.
Die Zahl der Fälle bei möglichen Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan sind bislang überschaubar. Nach Angaben des Potsdamer Innenministeriums geht es in Brandenburg um 28 Syrer und 6 Afghanen, die sich in Haft befinden. Darüber hinaus zählt man in der sogenannten Taskforce Abschiebung 27 syrische und 7 afghanische Mehrfach- und Intensivtäter. Die Hamburger Innenbehörde spricht von aktuell 18 vollziehbar ausreisepflichtigen Straftätern aus Afghanistan. Sachsen-Anhalts Innenministerin Christdemokratin Tamara Zischank fordert den umgehenden Stopp des Bundesaufnahmeprogramms.
2022 ist beschlossen worden, dass besonders gefährdete Afghanen Zusagen bekommen, nach Deutschland kommen zu können. Das sollen bis zu 1000 Zusagen im Monat sein. Und ich glaube, angesichts der überlasteten Integrationsressourcen bei uns im Land sollte dieses Programm beendet werden.
Der Brandenburger Innenminister Michael Stübken verlangt zudem die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Syrien, um besser abschieben zu können. Armin Schuster, der sächsische CDU-Innenminister, fordert Rückführungszentren an deutschen Flughäfen. Kritik kommt von Flüchtlingsorganisationen wie Pro Asyl. Es sei unverantwortlich, Menschen in Länder abzuschieben, in denen ihnen Verfolgung, Folter und Todesurteile drohen, so Tarek Alaoufs von Pro Asyl.
Es hilft nicht, nur um die Durchführung, um Abschiebung um jeden Preis zu machen, mit einem islamistischen Regime zum Beispiel zusammen zu kooperieren, zusammenzuarbeiten. Das wird unsere Demokratie nicht stärken, sondern schwächen.
Der Bericht von Christoph Richter über die Innenministerkonferenz in Potsdam. Und ein paar wichtige Nachrichten fehlen uns noch. Und da hat das deutsche Team heute Abend auch das zweite Gruppenspiel gewonnen. 2:0 gegen Ungarn. Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Wie groß ist da jetzt die Erleichterung?
Sehr groß.
Es ist ja schon länger nicht mehr so gewesen, dass sich eine deutsche Mannschaft bei so einem Turnier vorzeitig qualifiziert hat für das Achtelfinale. Das ist heute geschehen mit diesem 2:0 Erfolg gegen die Ungarn. Das deutsche Team hatte eine gute Leistung auch gezeigt, war zwischenzeitlich aber auch anfällig. Die Ungarn hatten viele große Möglichkeiten und die Mannschaft, die deutsche, viel Glück und ein Torhüter Manuel Neuer, der mehrere starke Paraden zeigte. Anne van Eickels mit der Spielzusammenfassung.
Die deutsche Mannschaft hat die nächste EM-Schubstufe gezündet und als erstes Team bei dieser Europameisterschaft das Achtelfinale erreicht mit einem 2:0 gegen Ungarn. Julian Nagelsmann völlig losgelöst, aber doch am Boden.
Zufrieden sind wir, das ist der wichtige Punkt. Das ist ein Spiel, musst du erstmal gewinnen. Schon ein Reifeprozess, ich glaube im November hätten wir es wahrscheinlich nicht gewonnen.
Zum Start allerdings eine kleine schwarz-rot-goldene Fehlzündung. Aber Torwart Manuel Neuer war direkt da. In der ersten Minute klärte mit langem Bein.
Hat das Raumschiff zum ersten Mal schon so ein bisschen gestottert hinten am Auspuff?
Nach diesem hektischen Beginn dann eine ruhigere, überlegene Phase. Deutschland bestimmte das Spiel, ließ den Ball laufen, immer wieder über den Raumdeuter im Mittelfeld Ilkay Gündoğan. Der Kapitän bereitete dann auch die erste Torstufe vor. Jamal Musiala zündete in der 23. Minute.
Musiala, Tor! Das Ding war doch eigentlich schon durch.
Danach ruckelte es allerdings auch zwei, dreimal ganz ordentlich in der DFB-Defensive. Die Ungarn versuchten mit schnellem Umschalten die Abwehr der deutschen Mannschaft zu überlaufen. Auch bei Standardsituationen waren sie immer wieder gefährlich. So auch in der 26. Minute. Wieder klärte der starke Manuel Neuer, verteidigte die Führung, diesmal mit der rechten Hand.
Neuer Teufelskerl! Was für eine Parade! Allen Zweiflern ein dickes Pflaster auf den Mund gesetzt.
Hinten Manuel Neuer mit insgesamt 7 Paraden. Vorne Shootingstar Jamal Musiala und in der Zentrale der starke Captain Ilkay Gündoğan.
Man muss die gefährlichen Situationen überstehen und wenn man die Möglichkeiten bekommt, muss man eiskalt zuschlagen. Und ich glaube, das haben wir super gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir es, glaube ich, echt cool runtergespielt.
Die Sterne vom Himmel spielte die deutsche Mannschaft allerdings nicht in der zweiten Hälfte. In der 67. Minute zündete in Stuttgart dann aber doch noch die zweite Torstufe. Zum ersten Mal seit 12 Jahren hat Deutschland wieder die ersten beiden Spiele eines großen Turniers gewonnen.
Wir wollen zum Favoritenkreis gehören, aber am Ende ist es wichtig, dass wir das mit Leben füllen, unseren Job machen, Spiele gewinnen. Und ich habe der Mannschaft gesagt, wir haben uns dazu entschieden, jedes Spiel, was es zu gewinnen gibt, gewinnen zu wollen. Heute haben wir es gewinnen wollen, haben es auch getan. Und dann schauen wir, was am Sonntag gegen die Schweiz passiert.
Julian Nagelsmann, völlig losgelöst und weiterhin mit Bodenhaftung.
Und wie Toni Kroos über dieses Spiel denkt, das hat er im Gespräch mit Lea Wagner verraten.
Logischerweise ist es immer wichtig, den ersten zu bestätigen. Ich glaube, das ist klar, wir haben öfters mal, jetzt in den letzten Turnieren weniger, aber ich glaube, es war sehr selten, dass wir beide Spiele gewonnen haben, die ersten beiden. Im zweiten kamen spätestens die Probleme. Das ist gut, dass wir das verhindert haben. Ich glaube, dass es heute, das hat man gesehen, schon schwieriger war als am Freitag gegen Schottland. Aber ich glaube, wir haben die eine oder andere Schwierigkeit, die wir hatten heute, glaube ich, ganz gut überstanden und haben dann am Ende, glaube ich, recht souverän gewonnen.
Inwiefern ist das jetzt nochmal höher zu bewerten als dieses 5:1, weil sie, wie Sie schon gesagt hatten, die ein oder andere Schwierigkeit hatten? Es ist nochmal besser fürs Selbstvertrauen zu wissen, man kann eben auch in Drucksituationen bestehen.
Ja, ich glaube, dass wir angefangen haben, erstmal im März schon, glaube ich, wo wir gegen Holland zurücklegen, dann auch jetzt im Testspiel gegen Griechenland. Ist alles nicht ganz so vergleichbar, weil es natürlich Freundschaftsspiele sind. Aber trotzdem sind so Momente zu überstehen des Rückstandes oder auch heute, Ungarn haben die erste große Chance, glaube ich, bringt so einer Mannschaft enorm viel, weil man dann dran glaubt, diese Sachen überstehen zu können, weil das wird dann extrem wichtig sein ab der K.O.-Runde, weil da werden diese Momente da sein gegen richtig gute Gegner. Da kann es auch sein, dass du mit jeder Aktion mal in den Rückstand gehst, von der Qualität der Gegner her und da müssen wir als Mannschaft halt in der Lage sein zu reagieren. Wir werden hier nicht 7 Spiele von vorne wegspielen, immer führen und alles gewinnen, deswegen ist es wichtig, dass wir diese Erfahrung machen und diese Erfahrung ja mit einem positiven Ergebnis abschließen.
Es war extrem laut, habe ich das Gefühl gehabt heute im Stadion. Wie groß ist dieser Faktor Heimvorteil? Was macht diese Unterstützung von den Rängen?
Ja, es ist natürlich schön zu sehen, dass wir nach einigen Jahren, wo man das natürlich weniger gespürt hat, weil es natürlich auch nicht wirklich Grund gab, warum das überschwappen sollte vom Platz auf die Ränge, dass die Nationalmannschaft immer noch in der Lage ist, ein Land anzuzünden. Ich glaube, oder ich spüre, dass da eine wirklich gute Einheit ist und ich hoffe natürlich, dass das uns insgesamt recht weit trägt.
Und ich glaube, es ist anzuhören, auch Toni Kroos, wie erleichtert die deutschen Spieler sind. Ja, Deutschland ist vorzeitig qualifiziert für das Achtelfinale. Finale am Sonntag geht es dann im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz in Frankfurt um den Gruppensieg. Die Schweizer kamen am Abend zu einem 1:1 Unentschieden gegen Schottland. Das Spiel in Köln in der Zusammenfassung von Holger Dahl.
Es war kein hochklassiges, aber ein intensives und stimmungsvolles Fußballspiel. Das 1:1 Unentschieden war leistungsgerecht. Scheer hatte in der 13. Spielminute per Eigentor Gegner Schottland in Führung gebracht. Shaqiri glich in der 26. Spielminute aus. In der zweiten Halbzeit bemühten sich die Schotten etwas mehr um den Siegtreffer. Kapitän Andy Robertson freute sich nach dem Schlusspfiff über die Leistungssteigerung gegenüber der 1:5-Pleite im Eröffnungsspiel gegen Deutschland.
Wir sind deutlich zufriedener mit der Vorstellung im Vergleich zum Deutschlandspiel. Wir nehmen den Punkt mit, denn es ist weiterhin alles offen. Mehr kann man nicht verlangen.
Den Respekt des Gegners verdienten sich die schottischen Fans. Der Schweizer Eigentorschütze Fabian Scheer war voll des Lobes.
Über den Kampf und die anderen Fans im Rücken haben sie sich extrem schwer gemacht. Über 90 Minuten wahrscheinlich mehr Chancen gehabt zum gewinnen. Aber ja, ist ein Punkt und das nehmen wir mit.
Am Sonntag kommt es nun zu einem Endspiel um den ersten Platz in Gruppe A. Deutschland hat 6 Punkte, die Schweiz 4.
Und wir blicken auch nochmal auf ein Spiel, das am Nachmittag stattgefunden hat, das es in sich hatte. Kroatien gegen Albanien. Ein Auf und Ab für beide Teams, die jeweils mal in Führung gingen. Und letztlich kam heraus ein 2:2 Unentschieden, das Michael Augustin gesehen hat.
Was für ein verrücktes Spiel. Vor allem für Klaus Jasula. Der ehemalige Hamburger wird eine Viertelstunde vor Schluss im Volksparkstadion eingewechselt und erzielt mit seinem ersten Ballkontakt ein Eigentor, das Kroatien in Führung bringt. 2:1. In der Nachspielzeit schießt Jasula den Ball dann ins richtige Tor und trifft zum 2:2 Endstand. Das alles in seinem ersten EM-Spiel.
Ja, es ist eine unglaubliche Premiere. Es ist ein unglaubliches Spiel gewesen. Vor allen Dingen jetzt das erste mit 34, dann noch so eins. Ich kann es noch gar nicht so richtig einordnen und es ist ein unglaublich schönes Gefühl.
Als Jasula noch auf der Bank gesessen hatte, war Albanien in Führung gegangen. Nicht nach 22 Sekunden wie gegen Italien, sondern nach 11 Minuten durch ein Tor von Lacci. Kroatien hatte Glück, dass es zur Pause nur 0:1 stand. Im zweiten Durchgang spielte das Team um Luka Modric viel besser und gefährlicher. Der Hoffenheimer Kramaric traf zum Ausgleich und was dann folgte, waren die wohl verrücktesten Minuten in der Karriere von Klaus Jasula.
Das war der heutige EM-Tag. Wie es morgen weitergeht, da schauen wir jetzt drauf. In der Gruppe G eine Partie, von der viel erwartet wird an Klasse und an Spannung. Spanien gegen Italien, schon wie es klingt, ist da einiges, was wir uns davon versprechen können. Stefanie Bartschek schaut auf dieses Spiel voraus.
Es ist das Duell der Titelfavoriten aus der Hammergruppe B und gleichzeitig die Neuauflage des EM-Halbfinals von 2021. Spanien gegen Italien. Einer der italienischen Helden vor 3 Jahren war Torhüter Gianluigi Donnarumma, der im Elfmeterschießen den Schuss des Spaniers Alvaro Morata parierte. Die Squadra Azzurra, der aktuelle Europameister Italien, ist mit einem 2:1 Erfolg über Albanien ins Turnier gestartet. Spanien mit einem deutlichen 3:0 über Kroatien. Spielerisch versiert sind beide Teams. Es wird ein Duell auf höchstem Niveau, das selbst der spanische König Felipe nicht verpassen will. Auch er wird im Stadion erwartet.
Anpfiff 21 Uhr in Gelsenkirchen und zuvor um 15 Uhr in München geht es in der Gruppe C weiter mit Slowenien gegen Serbien. Ein Ausblick von Patricia Gabor.
In den vergangenen Tagen ging es bei der serbischen Nationalmannschaft nicht nur um Fußball. Stürmer und Kapitän Dusan Tadic hatte sich öffentlich darüber beschwert, dass er beim Auftaktmatch gegen England erstmal auf der Bank sitzen musste. Jetzt, vor dem Spiel gegen Slowenien, hat sich Tadic dafür bei Trainer Dragan Stojkovic entschuldigt und darf dieses Mal wohl von Anfang an aufs Feld. Serbien hat nach dem 0:1 gegen England noch keine Punkte auf dem Konto. Slowenien konnte beim 1:1 gegen Dänemark einen Zähler holen. Beide Mannschaften hoffen auf die Unterstützung ihrer Fans. Die Stadt München rechnet vor allem mit Anhängern des serbischen Teams. Über 20.000 werden erwartet. Die München Fußballarena ist wieder ausverkauft.
Und im anderen Spiel der Gruppe C treffen Dänemark und England um 18 Uhr in Frankfurt aufeinander.
Vielen Dank, Jessica Sturmberg, für diese Meldungen zur Fußball-Europameisterschaft. Und wir wollen noch hören, was die Zeitungen morgen in ihren Kommentarspalten schreiben. Zusammengestellt hat diese Presseschau Florian Brückner, gelesen wird sie von Anja Jatzischan.
Zum Rücktritt der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer schreibt der Mannheimer Morgen: Mit 63 Jahren verlässt Malu Dreyer die Regierungszentrale freiwillig und ohne akut lodernden Skandal. Der Schritt fällt ihr sichtlich schwer, aber er zeugt von einer stabilen inneren Haltung. Genau dafür haben die Rheinland-Pfälzer Dreyer bei 2 Landtagswahlen meist entgegen dem SPD-Bundestrend gewählt. Der Reutlinger Generalanzeiger notiert, sie wird auch mit ihrem Rücktritt für viele Menschen ein Vorbild sein, denn einen guten Zeitpunkt für das Karriereende selbst zu wählen, gelingt nur wenigen Politikern. Malu Dreyer als Kandidatin fürs Kanzleramt, fragt die Frankfurter Rundschau und fügt mit Blick auf ihre Erkrankung an Multipler Sklerose hinzu, das wäre sicher viel drängender zum Thema in der SPD geworden, wenn sie sich nicht mit Rücksicht auf ihre Krankheit bei solchen Ambitionen zurückgehalten hätte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erkennt Parallelen zum Rücktritt von Dreyers Amtsvorgänger Kurt Beck. Wie Beck hat die seit 11 Jahren regierende Sozialdemokratin ihren Rückzug aus der Staatskanzlei strategisch so geplant, dass ihrem designierten Nachfolger Alexander Schweitzer genügend Zeit bis zur nächsten Landtagswahl bleibt. Die Neue Osnabrücker Zeitung thematisiert das morgige Treffen von Bundeskanzler Scholz und dem Ministerpräsidenten. Ausgerechnet am Weltflüchtlingstag findet ein Treffen statt, um weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Migration nach Deutschland zu beraten. Doch die einfache Lösung ist nicht zu haben, auch wenn insbesondere die Union gerne so tut. Die Idee, Flüchtlinge in Drittstaaten wie Ruanda unterzubringen, entpuppt sich für Großbritannien gerade als Rohrkrepierer. Die Welt blickt ins grün-schwarz regierte Baden-Württemberg. Dort kümmert sich seit 2018 ein Sonderstab gefährliche Ausländer um schwierige Fälle, die oft zur freiwilligen Rückkehr bewegt werden können. Letztes Jahr gab es 2099 Abschiebungen und 2333 freiwillige Rückkehrer aus dem Ländle. Geht doch. Und zum Schluss noch eine Stimme zur Bevölkerungsprognose für 2045, die das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung vorgestellt hat. Demnach wird die Bevölkerung in Deutschland auf mehr als 85 Millionen Einwohner anwachsen, wobei es große Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder schreibt: Angesichts hoher Hauspreise, schlechter Anbindung und fehlenden Internets sind die Hürden, Großstädte zu verlassen, hoch. Mehr Investitionen in ländliche Regionen beleben nicht nur Räume neu, sie nehmen dem Wohnungsmarkt in den Städten auch den Druck. In vermeintlich abgehängten Regionen liegt kein Fehler, sondern eine große Chance.
Soweit der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Und damit geht diese Ausgabe von »Das war der Tag« zu Ende. Am Mikrofon war Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.